dass ihr uns so hineingenommen habt in die Gegenwart Gottes mit Liedern. Diese Lieder haben es sehr fein zum Ausdruck gebracht, was unser Glaube an Jesus Christus so im tiefsten Innern eigentlich ausmacht. Dass es nicht eine Weltanschauung ist oder irgendeine Lebensgrundhaltung, irgendeine Ideologie mit Regeln und Traditionen, der man sich halt einfach irgendwie anschließt, sondern diese Lieder haben es deutlich gemacht, dass uns mit Jesus Christus eine lebendige Beziehung verbindet. Eine Beziehung so von Herz zu Herz. Wir haben gesungen, dass er unser Innerstes berühren soll und unsere Gedanken sein Innerstes berühren sollen. Also wir sind sehr, sehr tief mit ihm verbunden in einer ganz persönlichen und tiefen Art und Weise. Und wenn wir Jesus betrachten, merken wir, dass er sein Leben geopfert hat. Ist letztlich der tiefste Beweis dafür, wie sehr ihm an uns gelegen ist. Wie sehr viel wir ihm bedeuten und wie unendlich tief er es wünscht, dass wir mit ihm eben diese Beziehung eingehen, diese Verbundenheit. Nicht nur irgendwelche Gedanken nachvollziehen, sondern ihm unser Leben zur Verfügung stellen, so in einer lebendigen Art und Weise. Nun, wie diese Liebesbeziehung aussieht zu Jesus, ist völlig unterschiedlich. Wir haben bereits im alten Jahr 4 verschiedene Wege entdeckt, wie Menschen ihre Liebe Gott wiederum gegenüber zum Ausdruck bringen. Und da ist jeder unterschiedlich. In diesem neuen Jahr werden wir noch, also heute die 5. und dann noch 4 weitere Wege finden, wie Menschen ihre Liebesbeziehung Gott gegenüber ausdrücken können, wie sie Gestalt gewinnt. Menschen sind sehr unterschiedlich, was Liebe anbelangt. Das wissen Menschen in einer persönlichen Beziehung mit einem anderen Menschen genauso gut. Also ich kenne Männer, für die es absolut peinlich ist, mit ihrer Frau Händchen haltend spazieren zu gehen. Ist ja nichts Schlimmes dabei, die sind ja auch verheiratet, ja, und ja, also, aber irgendwie fühlen sie sich eingeengt dadurch, so beklommen, gar nicht mehr frei und irgendwie so komisch halt und uncool. Kann es geben, ja, da empfinden manche Leute einfach anders. Für mich persönlich dagegen ist es was ganz anderes. Also, ich sehe da drin, wenn ich meine Frau in der Hand hebe, einfach eine tiefe Verbundenheit. Und ich suche das bei jeder Gelegenheit, und es ist schon vorgekommen bei Spaziergängen, dass sie dann sagt, also jetzt nimm die andere Hand, ich lasse uns einseitig. Das hat für mich einfach eine ganz andere Bedeutung und so uncool finde ich das überhaupt nicht. Also ich halte mich lieber meiner Frau fest als einer Flasche Bier. Also von daher. Aber die Leute sind einfach völlig unterschiedlich, auch in der Art und Weise, Liebe auszudrücken. Und genauso geht es auch in der Beziehung mit Gott. Es ist nicht für jeden eine richtig gute Idee, so mal eine Woche in einem Haus der Stille zu verbringen. So einfach schweigen, um Gott gegenüber seine Liebe auszudrücken, die Offenheit zu signalisieren, begegne du mir, nichts und niemand soll mir wichtiger werden als du. Für manche Leute ist es eine Form von Folter, Mahlzeiten schweigend zu verbringen. Nichts zu sagen. Das ist für dich Qual, unendlich, also das wäre keine gute Idee für sie. Sie wiederum empfinden das Abendmahl als eine ganz tiefe Art und Weise, Jesus zu begegnen und in Liebe mit ihm verbunden zu sein, was andere wiederum nicht so nachvollziehen können. Das heißt, wir sind auf der Suche nach der Ausdrucksweise, die mir persönlich entspricht, aber immer geht es um Liebe Gott gegenüber. Und heute werden wir eine weitere Form finden, nämlich diese Form der Aktivität, der Aktion. Und wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir zuallererst und ganz spontan, ohne viel darüber nachdenken zu müssen, aus meinem Bekanntenkreis der Reinhold ein. Ich habe den Namen verändert, weil ich nicht weiß, ob es ihm recht wäre, hier in der Gemeinde als Predigtbeispiel zu dienen. Ich kann ihn auch leider nicht mehr fragen, weil er im Juli 2004 mit seinem Motorrad tödlich verunglückt ist. Aber Reinhold war so einer. Der hat Gott gegenüber seine Liebe zum Ausdruck gebracht durch Aktivität. Da musste immer was gehen bei ihm. Der war absolut, absolut aktiv. Der gehörte zwar einer ganz anderen Kirche an, aber der besuchte immer wieder gern unsere Gottesdienste, weil er merkte, das entspricht ihm einfach. Diese Lebendigkeit und diese Familienfreundlichkeit, das taugt ihm unwahrscheinlich und dann kam er einfach gern dazu. Einige Jahre war ich auch mit Reinhold gemeinsam in einem Männerkreis, aber ich muss sagen, da war es eher schwierig. Ja, es ist öfter vorgekommen, dass sich Reinhold mit den anderen Männern angelegt hat, und zwar richtig heftig angelegt hat. Da gab es manchmal so kräftigen Streitereien, die manchmal sogar noch draußen auf der Straße fortgesetzt wurden. Also es war schon krass, ja. Aber ich muss sagen, Reinhold war einfach kein Kleingruppentyp. Er war auch kein stille Typ. Er war auch kein Typ der Anbetung oder so irgendwie. Reinhold war ein Mann der Tat. Absolut aktiv. Das war für ihn seine Sache. Er brauchte Aktion. Und so war Reinhold in einer Lebensrechtsbewegung aktiv. Er ist sehr lautstark aufgetreten, um seine Position Abtreibung gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Für ungeborenes Leben aufzustehen und sagen, das ist wichtig, dass es gepflegt wird und vorkommt. In einem Nachruf, nachdem er gestorben war, wurde Reinhold mit folgenden Worten gewürdigt. Und das drückt alles aus, was in diesem Mann vorging. Da sagte jemand, Reinhold war in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Als Regionalverbandsvorsitzender belebte er den Regionalverband Karlsruhe neu. Unermüdlich organisierte er Stände in Fußgängerzonen. Er leitete die erste Demonstration in der Bannmeile des Bundesverfassungsgerichts mit 250 Teilnehmern. War zuletzt mit einem Stand auf der Babymesse in Speyer präsent. Er schuf eine Regionalverbands-Internetseite mit eigenen Kommentaren zu gesellschaftlichen Themen. Und er machte auf jeder Bundesdelegiertenversammlung engagiert mit. Vielen wird Reinholds gewinnende Art mit seinem Lachen, andere zum Lachen zu bringen, auf immer in Erinnerung bleiben. Reinhold liebte das politische und religiöse Streitgespräch. Nicht um des Streites willen, sondern wegen des von ihm ernst genommenen missionarischen Auftrags. Er konnte aufbrausen, oh ja, aber das geschah nie mit bösem Willen. Falls nötig, streckte er die Versöhnungshand aus. Aber nicht nur die politische Arbeit lag Reinhold am Herzen, nein, er war auch stets und ohne Zeitlimit Ansprechpartner für Schwangere in Not. Und auch für Frauen, die über ihre Abtreibung nicht hinwegkommen. Soweit mal diesen kurzen Einblick in diesen Menschen, den ich jetzt mal Reinhold genannt habe. Er war tatsächlich für alle offensichtlich ein Mann der Tat, der nicht nur einfach irgendwelchen Gedanken nachphilosophierte, sondern aufstand und hinstand. Er wollte Position beziehen und die auch eindrücklich und vehement und auch konfrontativ vertreten anderen gegenüber. Es war für ihn die Form, seine Liebe zu Gott zum Ausdruck zu bringen. Das war sein innerster Antrieb, der ihn bewegt hat, hier so eindeutig klar hinzustehen, indem er aktiv auf die Straße ging, indem er sich aktiv engagierte, indem er sein ganzes Leben dafür investierte, dass Gott ihn gebrauchen kann als Werkzeug für Menschen, die in Not geraten sind, speziell bei diesem Lebensrechtsthema. Es war für ihn ganz klar, dass er es so machen wollte, wie es Johannes in seinem ersten Brief aufgeschrieben hat und anklingen ließ. Ich möchte es Ihnen vorlesen, Sie können es gerne hier mitlesen an der Leinwand oder auf Ihren Infoblättern, die an die Plätze verteilt worden sind. 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 16 bis 19, die könnten so ein Lebensmotto von Reinhold gewesen sein, aber vielleicht auch dem ein oder anderen von euch so richtig aus dem Herzen gesprochen sein. Johannes schrieb es folgendermaßen auf. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll da die Liebe Gottes in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können. Es war Johannes ausgesprochen wichtig festzuhalten, dass die Liebe immer auch eine Tat nach sich zieht. Die Liebe wird erkennbar durch mein Verhalten, durch die Art und Weise, wie ich anderen Menschen begegne. Also Aktion ist sehr wohl eine Form, Gott gegenüber meine Liebe zum Ausdruck zu bringen und auch zu zeigen. Diese Haltung begegnet mir in der Bibel an etlichen Stellen bei manchen Menschen. Nicht bei allen gleich. Da gab es auch manche unterschiedliche persönliche Formen, die Liebe Gott zum Ausdruck zu bringen. Aber bei manchen Menschen war das tatsächlich so der Fall, indem sie ihren Auftrag erkennen wollten, wissen wollten, Gott, was willst du, dass ich tun soll? Wo soll ich aktiv werden für dich? Du bedeutest mir alles. Zeig du mir meinen Platz, den ich ausfüllen soll. Aktiv und einsatzfreudig, auch konfrontativ, wenn es darum geht, an manchen Punkten Position zu beziehen. Und wir werden bei diesen Leuten auch manches Mal feststellen, dass sie dabei richtig Fehler gemacht haben. Dass sie gemerkt haben, merken mussten, Aktivität war nicht immer das Richtige. Und die Art Konfrontation aufzubauen, ist nicht immer ganz in Gottes Willen gewesen. Aber das macht ihren Charakter nicht schlecht. Aktivität ist, so merken wir es bei ihnen, eine Form, Gott zu lieben. Nun, da fällt mir zunächst einmal Mose ein. Moses Karriere begann tatsächlich mit einem folgenschweren Fehler. Er ist ja aufgewachsen in Ägypten, am Hof des Pharao erzogen worden, ausgebildet worden, aber verstand sich immer auch als ein Teil, als ein Vertreter dieses unterdrückten Volkes der Hebräer. Das war seine Identität, seine Identifikation mit diesem Volk. Und nun musste er mit ansehen, wie ein Mann aus seinem Volk von einem Ägypter, von einem Aufseher geschlagen worden war. Mose rannte runter, rannte dazu und war aufbrausend und hat diesen ägyptischen Aufseher umgebracht, getötet, ohne lange nachzudenken oder gar zu fragen, Gott, willst du das auch, dass ich das tun soll? Ich denke, da wäre eine andere Antwort gekommen, ja? Aber jetzt hat er auf einmal ein richtiges Problem in seiner Vita. Mörder steht auf seinem Lebenslauf. Und jetzt bewirb dich mal mit so einem Stigma in irgendeiner Gemeinde als Pastor. Gott konnte ihn gebrauchen. Er hat ihm danach 40 Jahre in der Wüste gegönnt. Das war für einen Mann der Tat eine harte Lektion. Hier Schafe zu scheren, Schafe zu melken, Klauen zu säubern und was weiß ich alles. Nicht so ganz das, aber das war nicht der Sinn, dass jetzt Gott dem Mose den Charakter brechen wollte. Sondern Gott wollte dem Mose vielmehr deutlich machen, lieber Mose, du bleibst ein Mann der Tat, aber der eigentlich Aktive bin ich. Auf mich kommt es an. Ich gebrauche dich als Werkzeug in aller Aktivität, aber du bist in meiner Hand. Und ich möchte aktiv sein durch dich. Er hat in diesen 40 Jahren diese aktive Art überhaupt nicht verloren. Und das musste auch nicht sein, weil Gott ihn mit dieser Art und Weise auch gebrauchen wollte, um dann später sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten zu führen. Und da hat sich Mose tatsächlich als eine Führungspersönlichkeit herauskristallisiert, den Gott aktiv gebrauchen wollte. Aber immer jetzt mit diesem Vorzeichen, frag mich, lieber Mose, was dran ist, was ich möchte. Bezieh mich in deine Überlegungen ein. Ich möchte tatsächlich, auch wenn du dein Volk führst, als der Aktive, als der Entscheidende erkennbar sein, dass nicht Gott hinter Mose verschwindet, sondern dass Mose hinter Gott verschwinden kann. Und wie Mose das Volk durch die Wüste führte, machte deutlich, in welcher engagierten, aktiven und auch selbstverleugnenden Art das geschehen konnte. Und gleichzeitig verdeutlicht bei ihm, in welch freundschaftlicher und liebevoller Weise er das gemeinsam mit Gott getan hat. Wie er sich immer wieder zurückgezogen hat und Gott mit ihm wie mit einem Freund gesprochen hat. Das war nicht Aktivismus des Mose, das war Ausdruck einer Liebe, wie er dieses Volk geführt hat. Ein anderer, der mir eingefallen ist bei der Vorbereitung, war Elia. Das war auch so ein Typ, der muss zwar meistens herhalten als ein Beispiel von der Erschöpfungsdepression, als er damals unter dem Strauch lag und sich nur noch wünschte, sterben zu können, dass Gott ihn jetzt hier wegnimmt. Das war auch, aber seine aktive Seite, die wird ganz selten als Beispiel für irgendeine Predigt verwendet, und das war doch tatsächlich viel mehr sein Charakter. Viel mehr steht das für Elia, wie diese Ginsterstrauch-Episode. Elia war ein Mann der Tat durch und durch. Bis zum Schluss war er engagiert, war er standhaft. Wie er sich vor dem gottlosen König Ahab aufbaute, vor ihm hingestanden war, den Ahab zur Schnecke machte, das nötigt mir selber größten Respekt ab. Was für ein Mann muss es sein, ein einfacher Mensch, der vor einem König hier so eindeutig hinstehen kann und wusste genau, der hat Macht, ihm das Leben zu gewähren oder das Leben zu nehmen. Und trotzdem, nichts hat er verschwiegen. Und wie er dann anschließend im Gebet Tatsachen schuf, um seinen Worten, die Gott ihm geschenkt hat, Gewicht zu verleihen. Und wie Gott das Gebet erhört hat und über 2 Jahre lang Trockenheit war in diesem Land damals. Absolut beeindruckend. Oder dann später, als er auf dem Berg Karmel aktiv mit den eigenen Händen den Altar Gottes wieder aufgebaut hat. Und die ganzen Leute schauten zu. Aber aktiv haben die mit angucken müssen, wie Elia ein Stein auf dem anderen wieder aufbaute, um deutlich zu machen, ich stehe für diesen Gott. Und wie er das ganze Volk schließlich vor die Entscheidung führte, wollt ihr diesem Gott gehorchen oder wollt ihr lieber diesem Götzenbild Baal vertrauen? Das zeigt doch in allem seinen Mut und sein Engagement und die Bereitschaft zur absoluten Konfrontation. Was war auch bei ihm immer ein Tun aus Liebe. Aber er hat dabei die Ärmel hochgekrempelt. Und selbst nach seiner großen Krise, die er erleben musste, wird er von Gott weiter in seiner aktiven Art gebraucht. Auch unter dem Ginsterstrauch ist Elia nicht in seinem Charakter, in seinen Eigenschaften gebrochen worden, sondern Gott wollte ihn aktiv einsetzen, bis er schließlich dann im feurigen Wagen zu Gott geholt wurde. Und selbst da noch heißt es, ich habe ja so geschmunzelt, als ich das gelesen habe bei der Vorbereitung. Also normalerweise heißt es ja, und sanft entschlief er von uns. Bei Elia heißt es folgendermaßen, und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Boah, das war ein Abgang. Da hatte Elia die Zügel von seinen Beulen in der Hand. Aktiv in den Himmel eingezogen. Also deutlicher geht es ja noch nicht mehr. Wir können noch viele andere Beispiele heranführen aus biblischen Biografien, ob die jetzt nun Habakuk heißen oder Nehemia oder Petrus oder wie auch immer. Wir erkennen bei denen allesamt, dass die Liebe bei denen nicht zunächst mal durch den Magen ging, sondern vor allem anderen durch die Hände und durch die Füße, durch ihre ganze Art und Weise hinzustehen. Ausdrucksform der Liebe, aktiv zu sein. Aber wir können es in diesen Berichten der Bibel auch immer bei jeder Biografie sehr deutlich entdecken und fein ablesen, dass auch dieser Weg hier, wie bei jedem anderen Weg, mit Gott Liebesbeziehung zu pflegen, Sackgassen gibt. Manche Gefahren, die darauf lauern, zum Beispiel bei diesen Leuten hier, die Gefahr der Überheblichkeit. Aktive Leute laufen Gefahr, sich selber zu schnell wichtig zu nehmen, zu wichtig zu nehmen. Elia zum Beispiel wird deutlich, eben gerade in seiner Krisensituation, da beklagt er sich bei Gott gegenüber. Lieber Gott, ich bin ja auch der Einzige, der übrig geblieben ist, der für dich hinsteht. Der Einzige, der nicht umgekippt ist, der Einzige, der nicht untergetaucht ist. Alle anderen sind schon nicht mehr da. Wo sind sie denn? Im besten Fall sind sie umgebracht worden, aber meistens sind die gekippt. Und er sagt Gott in aller Liebe, na Moment mal, lieber Elia, ich schenke dir den Blick aufs Ganze. Ich habe dir 7000 übrig gelassen. Ne? Hast du mich gesehen? Hast du nur noch dich gesehen? Dich und diese Königin Isabel? 7000! Kein schlechter Schnitt. Er hat es aber nicht mehr gesehen. Er dachte, alles hängt an mir. Oh, lieber Elia, Gottes Reich hängt niemals nur an einer Person. Gottes Gemeinde hängt doch an mir, dem lebendigen Gott. So wichtig brauchst du dich nicht zu nehmen. Ich krieg mein Ding auch ohne dich hin. In seiner Aktivität hatte Elia den Blick für das Gesamte völlig verloren. Das aus den Augen verloren, was Gott zu tun gedachte, was manches Mal auch im Verborgenen geschieht. Du musst nicht meinen, dass alles an dir hängt. Die zweite Gefahr, die zweite Sackgasse, die bei Aktiven immer wieder zu beobachten ist, ist die bloße Geschäftigkeit. Es ist auch eine Sackgasse, wenn ich als Aktiver meine, dass Handeln und Tun der einzige Weg seien, um Gott gegenüber Liebe und Hingabe zu beweisen. Es ist schon bei so mancher Aktion vorgekommen, dass es sich am Ende gar nicht mehr um Jesus drehte, sondern die hat sich irgendwie so verselbstständigt. Man tut es halt, wenn man schon immer so getan hat. Und diese Aktion hat sich so im Laufe der Zeit zu einem Hamsterrad des Aktivismus entwickelt. Hauptsache, es dreht sich. Hauptsache, es geht was. Es bewegt sich was. Manches tun ist immer noch ohne Gott getan. Und wir merken nicht, dass es eigentlich eine krankhafte Form des Christseins darstellt. Hauptsache, es geht was. Es ist so grundlegend wichtig, immer zu überlegen, wie und wo kommt Gott in meinem Tun vor. Permanent. Wie und wo kommt Gott in meinem Tun vor? Die dritte Form einer Sackgasse bei diesem Zugang zu Gott ist die Ruhelosigkeit. Manchmal neigen aktive Menschen dazu, dauerhaft unter Strom zu stehen. Sie werden ruhelos, indem sie ständig in diesem Gefühl leben, was tun zu müssen, weil es eben ihre Art ist, Gottes Liebe zu empfangen und wieder zeigen zu können, sind sie ständig Getriebene, rastlos. Es erscheint ihnen fremd, sich Ruhe zu gönnen, um neue Kraft zu sammeln. Und nicht selten neigen Tatmenschen dazu, sich selber dadurch und dann auch die anderen zu überfordern, in diese Rastlosigkeit mit hineinzuziehen. Das wirkt manchmal ansteckend. Aber auch sie müssen sich vor Augen führen, dass jeder Mensch, jeder Christ von Gott anders ausgestattet und anders begabt worden ist. Und die werden auch sehr stark davon profitieren können, wenn sie immer wieder mal andere Zugänge zu Gott ausprobieren. Andere Wege suchen, um Liebe Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen, um nicht nur noch auf diese aktive Form beschränkt zu sein. Zum Beispiel, indem sie sich immer wieder mal in die Einsamkeit zurückziehen. Das kann ein guter Ausgleich sein, auch innerlich mal wieder runterzukommen, Abstand zu kriegen von dem, was man sonst den ganzen Tag für Gott wohlgemerkt an den Tag legt. Oder in der Natur mal zu staunen über die Größe Gottes, über seine Aktivität, wie er Bäume wachsen lässt, ohne das Zutun eines Menschen. Da werden wir in unserer Aktivität schnell zurückgeholt, merken, wow, da geht viel mehr ohne mich, wie ich mir eigentlich zugestehen wollte. Oder in ausgiebigen Zeiten der Stille, um staunen zu lernen, was Gott tun kann. Auch bei gefalteten Händen und gebeugten Knien. Ohne dass dabei irgendwas getan wird, was anderes getan wird. Nun, was für Möglichkeiten gibt es denn ganz konkret für aktive Menschen in unserer heutigen Zeit? Leute, die gerne anpacken und das anpacken, was ihnen vor die Füße gelegt wird, um in dieser Liebesbeziehung zu Gott tiefer verwurzelt werden zu können. Denn darum geht es ja letztlich, dass diese Beziehung zu Gott tiefer wird und wir mehr in ihm selber Fuß fassen können. Mehr und engere Gemeinschaft mit ihm pflegen können. Wie kann das denn ganz konkret geschehen? Ich habe da mal sind das abschließend zusammengestellt und vielleicht ist da was auch für dich persönlich dabei, wenn das für dich so ein Weg sein könnte. durch Aktivität. Ich möchte zunächst mal über Gebetsinitiativen reden in diesem Zusammenhang. Und ich weiß sehr wohl, was ich da tue damit. Denn häufig wird Beten und Tun so gegeneinander ausgespielt. Ja, diejenigen, die beten, werden manchmal dem Vorwurf ausgesetzt, wir müssen ja auch mal was tun jetzt. Ja, und diejenigen, die was tun, die werden schnell als Aktivisten verschrien, dass sie ohne Gebet was machen würden. Das sind manchmal solche Pole, die hier aufgebaut werden, aber künstlich aufgebaut werden. Weil nach meinem Dafürhalten das Gebet ja tatsächlich erstens durch nichts zu ersetzen ist, aber zweitens auch nichts ersetzt, was an Tat geschehen soll. Beten und das Tun gehören zusammen wie siamesische Zwillinge, die nicht getrennt werden dürfen. Die leben nur miteinander. Auch gefaltete Hände sind tätige Hände. Und es gibt wahrscheinlich keine einzige Stelle, in der einerseits das menschliche Tun und andererseits das göttliche Handeln so nah beieinander liegen wie im Gebet. Wie ich vor Gott stehe, sage, zeig mir deinen Weg und die Bereitschaft mitbringe, ich will diesen Weg auch gehen. Gott, werde aktiv, greif du selber ein, aber zeig mir, wie du mich dabei gebrauchen möchtest. Es gehört zusammen. Deswegen mag das vielleicht eine gute Möglichkeit sein, dass aktive Menschen sich bei Gebetsinitiativen sehr gern angesprochen fühlen dürfen. Um zum Ausdruck zu bringen, da ist mein Platz. Wo es ums Beten geht, dass Gottes Reich gebaut wird, vorankommt. Eine zweite Möglichkeit, die in eine andere Richtung führt, aber nicht im Widerspruch steht dazu, ist die politische oder gesellschaftliche Einflussnahme. Das war so wie bei Reinhold, den ich da am Anfang beschrieben habe. Der hat in der Politik und der Gesellschaft eine Möglichkeit gefunden, seinen christlichen Glauben ganz konkret werden zu lassen. Der wollte eine Rolle spielen, wenn es um irgendwelche Debatten geht oder um irgendwelche Beschlüsse geht oder Gerichtsprozesse, deswegen vor dem Bundesverfassungsgericht mit Parolen und Spruchbändern demonstriert. Er wollte was tun, was erreichen, auch in den direkten Möglichkeiten, die sich ihm geboten haben. Oder ich kenne Christen in Gemeinde- und Ortschaftsräten, die hier ganz bewusst sagen, in diesem kommunalen Gremium möchte ich mein Mandat als Christ, als überzeugter Christ vertreten. Und wie oft konnten solche Leute auch gerade für christliche Gemeinden an diesem Ort sehr, sehr Gutes bewegen, Möglichkeiten eröffnen, die ohne so einen Mann an der entscheidenden Stelle nie gegeben worden wären. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was hat tatsächlich die Stadt Kandern, unsere Kommune hier, von uns als christliche Gemeinde auch an politischer Kraft, an gesellschaftlichen Wirkungsweisen. Wie können wir hier unsere Position vertreten? Auf eine gute Art und Weise, nicht immer nur dagegen schießen, nicht immer protestieren, wo irgendwas schief läuft, sondern auf eine konstruktive Art und Weise das Beste der Stadt zu suchen. Nur mal zum Nachdenken. Ich bin immer dankbar, wenn es um die Bundespolitik geht, ich Namen höre oder lese von Leuten, die als Christen hier Farbe bekennen. Ich habe großen Respekt dabei und für dieser Gebetskreis der Politiker, der ja über alle Fraktionsgrenzen hinaus gepflegt wird, finde ich eine mutmachende Angelegenheit, dass ich weiß, da oben in Berlin hocken Leute, die tatsächlich morgens mit ihrer persönlichen Stille vor Gott beginnen. Und dann in Gottes Auftrag hier zur Abstimmung gehen. Dritte Möglichkeit, missionarisches und soziales Engagement. Gerade im persönlichen, direkten Umfeld gewinnt diese Art und Weise immer mehr an Bedeutung. Ich habe den Eindruck, dass es zunehmend schwieriger wird, Menschen durch Veranstaltungen für Jesus zu gewinnen. Da habe ich den Eindruck, dass diese Zeit langsam sogar mehr und mehr dem Ende entgegengeht. Das ist wahrscheinlich wertvoll, dass es hier Christen gibt, die ihr Engagement nicht in Veranstaltungen reinschmeißen, sondern im persönlichen Umfeld, in dieser direkten 1:1 Situation Menschen in der Nachbarschaft in Blickfeld bekommen und hier ganz praktisch ihre Aufgaben anpacken. Als ich im Praktikum war, ich habe das bewundert, wie die Frau meines Vorgesetzten jeden Tag mit einem Topf Essen zur Nachbarin über die Straße ging, weil sie nicht mehr kochen konnte. Jeden Tag hat sie praktisch für eine Person mehr gekocht und manchmal wurde ich mit dem Topf versorgt, durfte rübergehen, das abgeben. Das war ganz klar, war ihr Auftrag. Das war nicht groß angekündigt, das war nicht auf dem Banner, wow, meine missionarische Aktivität, wird nie in einem Buch erwähnt werden als große missionarische Aktion. Aber das war so viel. Das bedeutet dieser Frau was, die das Essen bekam. Und sie wusste genau, das macht die nur, weil sie Christ ist, die andere, die gekocht hat. Es ist so wertvoll, dass Leute auch in Vereinen eindeutig für Jesus engagiert sind. Diese Eindeutigkeit ist mir schon wichtig. Es geht mir darum, dass es um Jesus geht. Am Arbeitsplatz, wo ich gestellt bin, in meiner Abteilung, es geht sekundär um das Geld. Natürlich brauche ich das. Aber es geht primär darum zu erkennen, das ist mein Platz von Jesus. Ich bin doch rund um die Uhr Christ, inklusive 8 Stunden, 10 Stunden Arbeitszeit. Das ist mein Platz. Jesus mit tätigen Händen und Füßen. Um ihn geht es hier. In Vereinen, aber auch in meinem Beruf. Es geht darum zu überlegen, wie ich auf diese Art und Weise an diesen Stellen tiefer, enger mit ihm verbunden sein kann. Es ist doch seine Liebe, die mir in die Hände und die Füße geht. Die 4. Möglichkeit, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist das gemeindliche Engagement. Es trifft genauso, was wir bisher hatten, auf die vielfältigen Aufgaben in einer Gemeinde zu. Und ich finde es schade, wenn es in der Gemeindemitarbeit aus dem Bewusstsein gerät, dass wir das, was wir tun, für Jesus tun. Das ist oftmals daran zu erkennen, wenn Christen beleidigt reagieren, weil sie irgendwo übersehen worden sind, bei einer Kandidatensuche oder wenn es darum geht, ihnen einen Dank auszusprechen. Jetzt haben die mich vergessen und ich hätte ja auch gern. Das ist ein ganz sicherer Indikator, dass hier manche Motive einfach verbogen sind. Oft geht es auch in der Gemeindemitarbeit mehr darum, durch mein Tun geliebt und geachtet zu werden. Und wehe, die Liebe und der Dank bleiben aus. Aber ich fand es so toll in dem Lied vorhin, da war das so klasse formuliert. Du bist der Grund, warum ich sing. Ich will in deinen Augen, Jesus, ein Segen sein. Es geht in der Gemeinde um ihn. Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang von Gemeinde geschehen, sind nur dann von ewiger Bedeutung, wenn sie für ihn geschehen. Wenn er im Fokus ist. Er selber muss die Motivation sein. Er selber muss der Motor sein. Weil er selber es ist, und zwar exklusiv, der den Auftrag gibt, der aber auch die Türen öffnet und meine Grenzen festlegt. Er ist es. Es geht nur um ihn. Aber um ihm das zu zeigen, wie sehr wir ihn lieben und was er uns bedeutet, dürfen wir gerne auch weiterhin uns tatkräftig, engagiert und selbstlos unsere Hände und Füße kräftig gebrauchen, dass noch viele andere überzeugt werden in der Gemeinde und darüber hinaus, dass Jesus wirklich einmalig ist. Da braucht sich keiner schüchtern zurückhalten. Und vielleicht möchtet ihr nun am Ende von dieser Predigt einfach mal ein paar Momente darüber nachdenken, wie auch in eurem Leben die Verbindung zu Gott durch Aktion vertieft werden kann. Oder vielleicht möchtet ihr eher im Moment eure Aktivitäten, in denen ihr aktiv seid, überdenken und fragen, wo kommt hier Gott darin vor? Ist er tatsächlich Motivation und Motor meines Handelns? Inwieweit kann er sich in meinem Aktivsein durchsetzen, darin ausbreiten? Ich möchte Ihnen uns allen miteinander einige stille Momente Gelegenheit geben dafür, um mit diesen konkreten Fragen ins Gebet einzusteigen. Jeder still für sich, nichts Lautes, und ich schließe von hier vorne dann mit einem Gebet ab. Jesus Christus, erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass du nicht nur über Liebe philosophiert hast, als du auf dieser Welt warst und die Leute zu glänzenden Augen geführt hast mit deinen liebevollen Worten, mit deinen Ideen, sondern dass du vor allem Liebe gelebt hast und dabei tatsächlich bereit warst, bis zum Äußersten zu gehen, dass du dein Leben hingegeben hast aus lauter Liebe. Wir möchten dir herzlich danken für diese großartige Tat damals an diesem denkwürdigen Karfreitag. Und ich will dir danken dafür, dass du auch uns Menschen die Gelegenheit gibst, diese Liebe zu erwidern, dass es so eine Beziehung werden kann, dir Liebe auszudrücken und von dir geliebt zu werden, so im Wechselspiel. Und ich danke, dass auch aktive Leute, die so richtig Leute der Tat sind, auf diese Art und Weise Gelegenheit haben, durch Tun dir Liebe zu zeigen. Herzlichen Dank dafür, dass du jedem nach seiner Persönlichkeit begegnest. Und ich möchte dich darum bitten, lieber Herr, dass hier auch bei Menschen der Tat dieses Tun wirklich aus Liebe geschieht, dass du im Zentrum stehst und nicht nur das Tun im Zentrum, dass es um dich geht, weil du der Wesentliche bist. Gib uns gute Antworten auf diese Frage, wo du vorkommst, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, in unserem direkten persönlichen Umfeld. Gib uns Antworten auf die Frage, was sein kann in unserer Stadt Kandern hier, in der Kommune, in der wir leben, an Möglichkeiten für dich Position zu beziehen, deinen guten Einfluss auch in Gremien wie Stadtrat, Kreisrat geltend zu machen, zum Ausdruck zu bringen, du bist in unserer Mitte. Jesus, ich danke dir herzlich dafür, dass du uns mit diesen Fragen weiter begleitest, dass du keinen allein lässt. Und wenn dann morgen wieder Montag ist, Tag, wo es wieder neu darum geht, aktiv zu sein, dann möchten wir das in deinem Namen tun. Und lehre du uns an diesem Sonntag, zur Ruhe zu kommen, runterzufahren, um neue Kräfte zu sammeln, um in der Gemeinschaft mit dir den Sonn- und den Werktag zu erleben, in tiefer, herzlicher Verbundenheit. Amen.